Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Man könnte sagen, die Quick and Dirty Edition haben wir heute für euch, denn Finn ist leider unpässlich und Tom hat es leider auch krankheitlich ein bisschen erwischt. Deswegen werden wir es heute ein bisschen am Stück durchziehen. Ein bisschen unausgeruhter, als ihr es sonst von uns kennt, aber wir wollten die Folge, nachdem letzte Woche leider wieder ausfallen musste, beruflich bedingt von uns dreien, nicht schon wieder ausfallen lassen. Deswegen sind wir hier und ich freue mich, dass er trotz Krankheit da ist. Tom, moin, wie geht's dir?
Moin. Wie schon angesprochen, ein bisschen angeschlagen. Ich schätze, man hört es auch. Aber ja, du hast es richtig gesagt. Wir wollten es nicht nochmal ausfallen lassen. Ich hoffe, dass es zumindest ein bisschen trotzdem angenehm ist, für euch zu hören. Ich hoffe nicht, dass es zu nasal klingt und alles. Aber ja, ich habe Lust, ein bisschen über die NFL zu sprechen. Und du hast gesagt, beruflich bedingt, vielleicht jetzt nicht so gut vorbereitet wie sonst. Aber ja, zumindest ein bisschen über vier Top-Spiele in der Liga sprechen. Ich glaube, das kann nicht schaden, auch wenn man mal ein bisschen angeschlagen ist.
Vor allem, weil es, so wenn ich den Spielplan Schedule ehrlich bin, auch vor allem diese vier Top-Spiele sind. Also ja. Danach hätte man, glaube ich, diesen Spieltag schon echt Probleme gehabt, zwei Teams zu finden, die auf ähnlichem Niveau gegeneinander spielen. Wir machen natürlich trotzdem, wie ihr das von uns kennt, einen kurzen Newsfeed, der wird aber sehr kurz ausfallen. Die erste große News: Bill Belichick, Billy B, verlässt die NFL, wird Head Coach bei North Carolina, UNC. Wie soll man das? Ich glaube, das lässt sich relativ schnell einordnen. Es ist auf der einen Seite wahrscheinlich wirklich auch ein finanzieller Move, weil College-Headcoaches verdienen meistens extrem viel mehr als NFL-Headcoaches, weil in diesem Programm richtig viel Geld steckt. Kommt halt auf die Franchise an in der NFL, aber grundsätzlich. Und natürlich ist es, glaube ich, auch auf die alten Tage von Bill Belichick ein bisschen entspannteres Arbeiten. Und was soll der Mann denn noch gewinnen in der NFL, wenn wir mal ehrlich sind? Und auf dem College hat er jetzt wenigstens eine neue Herausforderung. Es ist das College, wo sein Vater in den 50ern gearbeitet hat. Von daher, ich kann den Move verstehen. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, es ist schade. Es ist auch schade für die NFL, dass wir Bill Belichick jetzt so gesehen verlieren. Aber dadurch, dass ich Fan des College-Footballs bin, verliere ich ihn nur so halb. Und ich freue mich auf Bill Belichick bei North Carolina. Zweite News, vor allem für alle Broncos-Fans, die mich ja einschließen. Garrett Bowles, Offensive Tackle, verlängert seinen Vertrag um 4 Jahre, kriegt 20 Millionen durchschnittlich pro Jahr. Finde ich völlig fein, den Vertrag. Damit ist er der 8-bestbezahlteste Offensive Tackle der Liga, hinter Namen wie Wirfs, Sewell, Darisaw, Tunsil, Thomas und Mailata. Das finde ich völlig fein. Wenn man sich anguckt, dass er für Denver seit 2017 über 1000 Snaps gespielt hat, auch 2024 schon bei 817 Snaps, dabei aber nur ein Sack zugelassen, 2 Hits und 14 Pressures. Sind gute Werte, ehrlicherweise. Er ist aber auch schon 32, das muss man auch dazu sagen. Also dieser 4-Jahres-Vertrag wird dann wohl sein Rentenvertrag bei den Broncos. Damit wird er once a Bronco, always a Bronco machen. Finde ich nicht schlecht. Ich mochte ihn immer bei uns, war auch immer ein Mann der klaren Worte. Unvergessen sein Interview, wo er versucht hat aufzuzählen, wie viele Quarterbacks die Denver Broncos, seitdem er da ist, schon alle hatten. Und wenn man sich mal anguckt, klar, auf der einen Seite kann man sagen, der ist 32, aber wo findest du in der Free Agency qualitativ jetzt gute Left Tackle? Wahrscheinlich nicht so viele, würde ich jetzt mal sagen, für die nächsten 2-3 Jahre. Und auf der anderen Seite, du wirst höchstwahrscheinlich, jetzt unabhängig, ob du es am Ende jetzt in die Playoffs schaffst bei Denver oder nicht, wirst du nicht in dem Gebiet landen, wo die Top Left Tackle gepickt werden im Draft. Die gehen in den Top 10 mittlerweile und da wirst du Gott sei Dank dieses Jahr nicht reinkommen. Deswegen finde ich es völlig fein, dass man sagt, man nimmt mit der Qualität, die man hat und schaut dann weiter. Und der Vertrag, ich habe ihn jetzt noch nicht vorliegen, aber wird wahrscheinlich so strukturiert sein, die Details, dass man da auch in 2 Jahren wahrscheinlich rauskommt, so wie wir die NFL kennen. Und man muss sich halt auch angucken, die Broncos haben den 10. meisten Capspace für 2025 vor diesem Move gehabt mit 66 Millionen. Wenn man Free Agents nennen möchte, die Startelf-Spieler umfassen für die Broncos, sind wir genau mit Bowles bei 4 Leuten. Das ist einmal Garrett Bowles, der jetzt ja kein Free Agent wird. Cody Barton auf Linebacker, Javonte Williams auf Running Back und Jaquan McMillan auf Slot Cornerback. Der Rest sind alle Spieler, wo ich sage, da kann man ruhig verlieren. Von daher finde ich es völlig fein, diesen Move zu machen. Er zerschießt dir nicht dein Geld komplett und ja, wird wahrscheinlich auch so strukturiert sein, dass du dieses Jahr von diesen 66 Millionen auch nochmal ein bisschen mehr abschöpfen kannst. Gut, das war's mit dem kurzen, aber feinen Newsfeed. Die ganzen Verletzungen der letzten Wochen sparen wir uns jetzt mal an der Stelle und gehen direkt rein in die Spiele. Und da fange ich an mit dem, wie ich finde, absoluten Topspiel diese Woche. Die Detroit Lions 12-1, schon qualifiziert für die Playoffs, empfangen die Buffalo Bills 10-3, ebenfalls schon qualifiziert. An der Stelle erstmal ganz kurz, sorry Detroit, das muss kurz sein, diese 10 Sekunden muss ich mir nehmen. Sorry, dass ich dachte, dass ihr euren Downfall haben werdet dieses Jahr. Ich war unwissend, ich hatte keine Ahnung, es tut mir leid. Lassen wir das. So, auf der anderen Seite ist das hier das Matchup, wo wahrscheinlich viele Amerikaner sich wünschen, dass wir das auch am 9. Februar in New Orleans sehen werden beim Super Bowl. Auf jeden Fall der Wunsch-Super Bowl von vielen Amerikanern. Detroit kommt aus einer 12-Win-Streak nach der Niederlage in Woche 1. Detroits Offense macht 32,1 Points per Game durchschnittlich, ist damit die beste Scoring-Offense der Liga, sind Nummer 4 bei Third Down. Die Bills wiederum haben jetzt in den letzten 7 Spielen immer über 30 Punkte gemacht, sind Nummer 2 bei Points per Game. Jared Goff spielt ein starkes Jahr 2024, 72,5 Completion Percentage, 109er Rating, das sind jeweils der zweitbeste Wert in der Liga. Auf der anderen Seite steht Josh Allen. Über Josh Allen brauchen wir nicht viel sagen. Der hat auch eine krasse Woche 14 gehabt. Allein die unterstreicht, wie krass Josh Allen aktuell ist. 3 Touchdowns, 342 Yards, 117er Rating gegen die Rams. Deswegen, wenn man das einfach so hört, das werden auf jeden Fall zwei Offenses sein, die den Ball bewegen werden, die scoren werden. Das wird nicht die Frage sein, die das Spiel entscheidet. Die Frage, die das Spiel eher entscheidet, wird sein, welche Defense schafft vielleicht den einen Stop mehr, ehrlicherweise. Detroits Defense kommt mit 18 Points per Game, ist damit die zweitbeste Defense der Liga hinter Denver, möchte ich hier nur mal an der Stelle nennen. Sah aber Woche 14, Tom wird es wissen, gegen die Green Bay Packers ganz schön schlecht aus, wenn man ehrlich ist, mit 31 Punkten. Normalerweise haben Quarterbacks gegen Detroit auch ein 76er Rating, das ist Platz 1 in der Liga, aber Woche 14, Jordan Love, 111er Rating. Buffalo wird sich vor allem neben dem Laufspiel über Allen und Cooks auf das Passspiel konzentrieren. Da sind Amari Cooper und Khalil Shakir die Hauptanspielstation. Detroit wird versuchen, wieder viel über den Pass Rush zu kommen, aber Allen ist extrem schwer zu sacken, ist nur 13 Mal gesackt worden in 2024 und die letzten 3 Spiele in Folge kein einziger. Detroit wiederum wird laufen, wahrscheinlich über ihr Two-Headed Monster mit David Montgomery und Dick Gibbs. Und die Buffalo Defense hat Probleme gegen den Run. Generell hat die Buffalo Defense aktuell eine schwierige Phase. Gegen LA 44 Punkte zugelassen, kein einziger Sack. Und jetzt kommt hier das Passspiel mit, zu dem Laufspiel dazu, muss man das sagen, kommt das Passspiel der Lions mit Amon-Ra St. Brown, Sam LaPorta, Jameson Williams und auch, und das freut mich als Broncos-Fan besonders, Tim Patrick, der mittlerweile seinen Platz in diesem Vierer-Quartett gefunden hat. Ich glaube, wenn ich eine Empfehlung aussprechen müsste im 22-Uhr-Slot für ein Einzelspiel, für alle nicht, zum Beispiel Broncos-Fans, guckt euch das Spiel im Einzel an. Oder macht euch das auf dem Second Screen im Einzel an. Ich glaube, das könnte ein extrem hohes Punktespiel werden, Highscore-Game. Und ich glaube, trotzdem gehe ich am Ende mit dem Heimvorteil und sage, Detroit wird irgendwie den einen Stop mehr machen und wird das Spiel gewinnen. Tom, was tippst du?
Ja, ich finde es mega schwer. Mein Wunschtipp wäre natürlich die Bills. Mhm. Nach dem Spiel letzte Woche gegen die Packers sehe ich die jetzt auch nicht, sehe ich das jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass die Bills da gewinnen können. Schwer. Also ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken, weil ich habe endlich mal sonntagsabends wieder Zeit, einen ganzen NFL-Abend zu machen. Ist auch im Moment eine Rarität bei unseren Jobs manchmal.
Ja, voll.
Und ja, ich geh mit dem Bild. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ich glaube, können die Packers und ja, vielleicht auch Fans Vikings ganz gut gebrauchen, dass die Lions nochmal vor den Playoffs ein paar Beine gestellt bekommen und vielleicht nochmal das Zweifeld anfangen. Aber ich glaube, von einem High-Scoring-Game können wir auf jeden Fall ausgehen.
Ja, voll. Dann mache ich mal schnell weiter mit meinem persönlichen Topspiel der Woche, logischerweise. Die 6-7 Indianapolis Colts empfangen die 8-5 Denver Broncos. Im Fußball würde man jetzt sagen, das ist ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Die Broncos können einen Riesenschritt Richtung Wildcard mit einem Sieg machen. Die Colts wiederum können die Broncos ein großes Stück wieder zu sich ranziehen mit einem Sieg. Also für beide geht es hier um was. Denver kommt aus einer 3-Game-Win-Streak. Beide kommen aus der Bye-Week. So. Denvers Offense ist Platz 13 in der Liga mit 23,5 Points per Game und Platz 10 in der Red Zone, finde ich mit dem Rookie Quarterback völlig fein. Bo Nix hat 2024, macht er durchschnittlich 218 Yards per Game, 17 Touchdowns, 8 Interceptions, 88er Rating. Normalerweise für einen Quarterback keine guten Zahlen oder so maximal solide Zahlen. Für einen Rookie völlig fein, deswegen ist er auch in der Rookie of the Year Bubble mit drin. Wird gehandelt, ist vielleicht sogar bei vielen einer der Top-Favoriten, wenn man ehrlich ist, mit Jaden Daniels zusammen. Trifft jetzt auf eine Colts-Defense, die Probleme hat. Das muss man ehrlich so sagen. 22,9 Points per Game, Platz 17, 30. bei Third Down. Also keine gute Third-Down-Defense. Aber auch nur 18 Touchdowns zugelassen. Das ist der geteilte 9. Platz. Besonders hart trifft es aber dieses Jahr bei den Colts irgendwie die Pass-Defense mit einem 97er Rating, was sie durchschnittlich zulassen, das ist Platz 22 und einer 70% durchschnittlichen Completion Rate, das ist Platz 31 von 32. Bei den Broncos geht das Passspiel vor allem über Cortland Sutton, der macht pro Spiel durchschnittlich 4 bis 5 Receptions, 65 Yards durchschnittlich per Game und macht 5 Touchdowns und den Fakt fand ich besonders krass, er hat über 50 Targets mehr als Platz 2 bei den Denver Broncos. Also speaking of Nummer 1 Receiver, Cortland Sutton ist es auf jeden Fall bei den Broncos. Wen man aber auf jeden Fall noch nennen muss, wieder mal, ich lobe ihn gerne, ist Devon Vele. Macht durchschnittlich 3 bis 4 Receptions pro Game für durchschnittlich 41 Yards und hat schon einen Touchdown. Bo ist auch extrem schwer zu sacken, das muss man auch sagen. Bo ist nur 19 Mal gesackt worden, ähnlich wie Allen, das ist der geteilte 3. Platz. Der Colts Pass Rush wiederum ist ordentlich, kommt mit 32 Sacks, das ist ein geteilter 12. Im Run Game hat man bei den Broncos vor allem Jaleel McLaughlin. Jamonte Williams läuft seiner Form so ein bisschen hinterher, bis auf den Touchdown-Output, aber abgesehen davon ist Jamonte Williams leider nicht so gut dieses Jahr. Audric Estime kommt gerade erst rein, deswegen ist Jaleel McLaughlin aktuell der Back bei den Denver Broncos. 28,2 Yards per Game macht er, 4,6 Yards per Carry, das sind gute Zahlen. Und einen Touchdown hat er bis jetzt in dieser Saison. Aber auch Bo Nix, ich fasse es nicht, dass ich das mal sage, aber die Broncos haben jetzt endlich wieder einen Dual-Threat-Quarterback. Bo Nix als Runner, 23,4 Yards per Game, 4 Touchdowns. Das sind gute Zahlen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Quarterback, der gut laufen kann. Das wissen wir beide mit Anthony Richardson. Die Colts Offense aber auch ein bisschen schwächelnd, ehrlicherweise. 20,5 Yards per Game, das ist Platz 22 in der Liga. 22. bei Third Down. Richardson, und das muss man dazu sagen, hat nur 9 Spiele gespielt bis jetzt, dieses Jahr, von 14 möglichen oder 13 möglichen. 7 Touchdowns, 9 Interceptions, 64er Rating. Das ist nicht so gut. Aber, was man ihm zugutehalten muss, er steht 5-4 in diesen 9 Spielen. Also er gewinnt auf jeden Fall auch Spiele. Jetzt kommt aber die Broncos-Defense, die, ich denke, mittlerweile werden mir noch mal deutlich mehr zustimmen, wahrscheinlich auf jeden Fall Top 3 in dieser Liga ist, was vielleicht sogar die beste. Das wird auf jeden Fall eine riesen Feuerprobe für Anthony Richardson. Denvers Offense lässt nur 18 Points per Game zu, ist damit 3. Platz in der NFL, 4. in Red Zone. Die Pass-Defense lässt nur ein 85er-Rating zu, das ist Platz 9 und das war auf jeden Fall auch deutlich besser vor dem Spiel gegen die Cleveland Browns, wo Jerry Jeudy und Jameis Winston auf einmal angefangen haben, dann doch Football gegen diese Defense zu spielen. 6,7 Yards per Attempt, das ist der 5. Platz und 12 Interceptions schon, das ist der geteilte 7. Platz. Bei den Colts wird es vor allem im Passspiel auf 3 Leute ankommen, auf Josh Downs, Alec Pierce und Michael Pittman Jr. Alle legen mit Richardson ganz gute Zahlen auf, auch wenn man dazu sagen muss, dass es alles auf viel auf Big Plays basiert. Aber Josh Downs macht durchschnittlich 59 Yards per Game und hat 4 Touchdowns gesammelt. Alec Pierce macht durchschnittlich 50 Yards per Game bei durchschnittlich 2 Receptions pro Spiel und 5 Touchdowns. Und Michael Pittman Jr. macht 45 Yards per Game ungefähr mit 2 Touchdowns. Broncos Pass Rush. Muss man aber an der Stelle auch erwähnen, da sind die Broncos einsame Ligaspitze, 47 Sacks, Platz 1 bei QB Hits. Man hat mehrere Spieler mit 5 oder mehr Sacks. Man hat mit Jonathan Cooper, glaube Platz 6 aktuell bei den meisten Sacks in der Liga mit 9 und mit Nick Bonito Platz 3 mit 11. Also Nick Bonito weckt bei mir harte Von Miller-Vibes. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Junge. Und auch die Broncos Run-Defense kann sich sehen lassen mit 3,8 Yards per Carry, 94,7 Yards per Game. Das ist Platz 4 bzw. Platz 6. Man trifft jetzt aber auf ein Team, was gut laufen kann. Hatte ich schon angedeutet. Anthony Richardson, 42,6 Yards durchschnittlich pro Spiel, 4 Touchdowns. Jonathan Taylor, 80 Yards per Game, 5 Touchdowns. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das wird ein enges Spiel. Ich glaube nicht, dass wir das deutlich gestalten können. Aber wenn unsere Defense nicht leistungstechnisch einbricht oder ein Colts Receiver so einen Tag hat wie Jerry Jeudy, und selbst das Spiel haben wir ja am Ende mit unserer Defense gewonnen, wenn man ehrlich ist, dann muss das hier eigentlich mit dem defensiven Matchup ein Sieg für Denver werden. Wenn die Offense halbwegs es hinkriegt, den Ball zu bewegen, und die Colts Defense ist jetzt nun wirklich keine, die bisher danach schreit, dass die Offense es großartig stoppen kann, dann sollte Denver das hier gewinnen. Und der Sieg würde zwei Sachen bedeuten. Erstens ein Riesenschritt Richtung erste Playoff-Teilnahme seit 2016 und die erste Winning-Season seit 2016. Also eine Menge, was erreicht werden kann für die Broncos am Wochenende. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich werde schlotternde Knie haben und werde es mir anschauen. Und ja, aber, und das habe ich auch schon einem Kumpel geschrieben, mit unserer Defense traue ich aktuell zu, dass wir jeden in dieser Liga schlagen können, ehrlicherweise.
Und wer hätte das gedacht?
Ja, wer hätte das gedacht? Was sagst du denn? Broncos oder Colts? Für dich auch so ein halber Dilemma-Tipp, ne?
Ja, ich gehe eigentlich direkt mit, muss ich sagen. Ich glaube schon, dass die Broncos insgesamt das bessere Football-Team sind. Ja, ich weiß nicht, was du meinst mit Dilemma-Tipp, wahrscheinlich dann gegen Richardson zu tippen, wahrscheinlich.
Richtig. Entweder gegen mich oder gegen Richardson musst du jetzt tippen.
Ja, nee, dann entscheide ich mich für dich und gegen Richardson.
Ja, sehr gut.
Aus Vernunftgründen. Weil ich, also die Colts gefallen mir schon, muss ich sagen. Mhm. Und ich finde auch immer noch, dass Anthony Richardson, ja, ist ein guter Quarterback, und wir haben immer noch nicht ansatzweise das gesehen, was er eigentlich kann. Ich glaube, seine Zeit in der NFL wird auch noch länger sein und auch noch kommen. Und dieses ganze Trara hin und her gewesen dieses Jahr bei den Colts ist, wenn man ehrlich ist, ich glaube, in den letzten 4 Jahren hatten die Colts nicht eine einzige ruhige Saison. Ja. Sowohl was im Coaching-Staff, was beim Owner abging, was auf der Quarterback-Position angeht. Und deswegen, wenn ich Colts-Fan wäre, dann würde ich einfach mal gerne eine ruhige Saison haben. Mhm. Und ja, ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren vielleicht einfach mal an der Zeit ist, bei den Colts ein bisschen Kontinuität da reinzubringen. Und ich glaube, dass man gerade zumindest auf dem richtigen Weg ist. Man hätte zumindest einen Quarterback, der das Ganze anführen kann. Und ja, ich glaube, dass die Broncos aber diese Woche den Sieg nach Hause bringen werden.
Ja, ein extrem wichtiger Sieg wäre das auf jeden Fall.
Ja.
Machen wir weiter. Eagles gegen Steelers. Eagles 11-2, Steelers 10-3, Tom. Das ist auch ein echtes Topspiel, ne? Wer hätte auch das vor der Saison gedacht? Vor allem von Seiten der Steelers.
Kann ich dir sagen.
Ne? Ich entschuldige mich hiermit auch bei den Steelers, und ich gebe auch zu, dass das eventuell auch meiner Russell-Wilson-Antipathie, die aber auch begründet ist, finde ich, als Broncos-Fan, dass es auf einmal an der lag, dass ich hier gegen die Steelers gewettet habe. Aber gut. Mike Tomlin ist unbeatable.
Ja, ich weiß noch, ich glaube, bei den Steelers hatten wir vor der Saison im Power-Ranking, glaube ich, die größte Diskrepanz im ganzen Team hier. Du und Finny waren schon arg tief dabei, und ich glaube, ich hatte die auf, ich glaube, 14 oder so. Und selbst das
ist ja immer noch
tief. Genau, selbst das ist
jetzt gerade, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ihr hattet die, glaube ich, irgendwo in den 20ern. Ich glaube, 22 und 23 oder so. Und das ist natürlich,
das kann gut sein.
Ja. Und was für Spiele die auch gewonnen haben. Ich meine, das Spiel gegen Cincinnati, ich meine, gegen die Defense kannst du mal 44 Punkte auflegen, das ist jetzt kein Hexenwerk, aber das Spiel... das Spiel auch zu ziehen. Ich meine, in den letzten Spielen haben die eigentlich nur das Spiel gegen die Browns verloren durch die Weather Conditions. Und ja, ist einfach ein gutes Football-Team, muss man einfach so sagen.
Ja, voll.
Die die Eagles die letzten 5 auf jeden Fall gewonnen. Und auch da auf der Seite noch viel mehr gewonnen. Ne? Ich sehe gerade nur die letzten 5, steht 5-0. Also ich habe schon gesagt, ich hatte diese Woche ein bisschen wenig Zeit und ich habe mir jetzt auf jeder Seite mal so ein kleines Key-Matchup rausgesucht, wo ich einen kleinen Aufhänger habe, was das Team machen muss, um das Spiel zu gewinnen. Und bei den Steelers ist eigentlich ganz klar. Die Steelers haben eine sehr gute Run-Defense und das kommt den Steelers in diesem Spiel auf jeden Fall zugute. Die Eagles können den Ball in der Luft nicht so gut bewegen wie auf dem Boden. Ich meine, da sieht man in jedem Spiel, wenn die Eagles ein bisschen limitiert sind und Jalen Hurts den Ball werfen muss, dann haben sie zumindest mehr Schwierigkeiten, das Spiel zu gewinnen, als wenn sie einfach laufen können. Die Steelers mit ihrer Defense, mit ihrer Rushing Defense, das muss deren Aufhänger sein, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben jetzt in diesem Spiel vor allem auf der einen Seite Saquon Barkley und Jalen Hurts, die unglaublich gute Zahlen auflegen. Und ja, ich glaube, wenn die Steelers halt das eindämmen, dann hast du hier trotzdem, auch wenn du gegen die Eagles spielst, die im Moment auf jeden Fall das heißeste Team wir müssen die Lions wahrscheinlich trotzdem immer noch rausrechnen, auch wenn sie in den letzten Wochen vielleicht nicht mehr so selbstverständlich spielen wie davor. Aber die Eagles sind immer noch mindestens das zweitbeste Team in der NFC. Und ja, ich glaube, man hat eine Chance, das Spiel trotzdem zu gewinnen. Dennoch, das große Problem für die Steelers diese Woche wäre dann die Passing Offense. Wir haben es mitbekommen, George Pickens ist ja wahrscheinlich schon raus. Es steht immer noch questionable da, aber ich gehe davon aus, dass er nicht spielen wird. Und die Passing Defense der Eagles ist krass gut. Und es hat sich eigentlich schon, wir müssen da mal drüber reden, dieses Best Player Available zu draften, vor allem in der Defense, so wie mit Quinion Mitchell, mit Cooper DeJean, das hat sich schon ausgezahlt. Die beiden spielen eine überragende Saison. Also sowohl DeJean als auch Quinion Mitchell. Und ja, also ich glaube, auch generell die Secondary ist ein super Team. Die gesamte Defense ist eigentlich ein super Team und genau das ist das, was ich jetzt anführen will. Die Steelers müssen den Ball halt auch durch die Luft bewegen können. Ich meine, Najee Harris spielt eine solide Saison für ihn nach seinem letzten Jahr vor allem. Aber ohne George Pickens, du spielst jetzt mit Mike Williams, mit Calvin Austin, mit Van Jefferson und mit Pat Freiermuth. Das sind jetzt nicht die Premium-Anspielstationen, auch wenn sie alle schon gezeigt haben, dass sie zumindest einen berechtigten Platz in der NFL haben. Aber du musst den Ball halt auch gegen die Eagles durch die Luft bewegen können. Und ich weiß nicht, ob das so gut klappen wird in diesem Spiel. Also wie gesagt, auf der einen Seite, die Steelers müssen durch ihre D-Line gerade den Run eindämmen und auf der anderen Seite, die Steelers müssen den Ball durch die Luft bewegen können. Also ich glaube, viele Leute erwarten hier eigentlich ein relativ High-Scoring-Game, weil eigentlich beide Offenses relativ gut funktionieren, aber ich gehe da gar nicht von aus bei diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass da so viele Punkte fallen werden, weil eigentlich auf beiden Seiten die Kernkompetenz der Offense relativ gut weggenommen wird und beim einen Team halt dadurch, dass die Steelers D-Line so gut ist, beim anderen Team eigentlich durch die Verletzung des besten Receivers und wenn ich mich entscheiden muss, am Ende gehe ich mit dem All-Around besseren Football-Team und deswegen gehe ich mit den Philadelphia Eagles.
Ja. Ich höre auf, gegen Mike Tomlin zu wetten. Ich gehe mit den Steelers. Ich mache es ganz einfach.
Dann war das gebrandmarkt.
Ja, ich bin gebrandmarkt. Machen wir doch mal weiter. Das Sunday Night Football Game. Natürlich auch dann die Frage, Tom, bleibst du wach? Kannst du gleich beantworten. Die 8-5 Seattle Seahawks empfangen die 9-4 Green Bay Packers. Packers bei Seattle, das weckt immer Erinnerungen, ne? Wahrscheinlich für die Packers-Fans nicht so gute, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber mit einem Sieg, wenn ich es richtig gesehen habe, könnte man die Chancen für sowohl die Dallas Cowboys als auch die San Francisco 49ers fast gen Null schrauben, dass einer von den beiden noch in die Playoffs kommt. Das ist doch mal ein Ansporn, Tom, oder nicht?
Ja, für mich auf jeden Fall. gerade auch für die 49ers, die will man nicht unbedingt nochmal in den Playoffs sehen, weil wer weiß, wie gut sie dann wieder drauf sind. Ne?
Eure Nemesis.
Ja, so ist es ja. Ich möchte zuerst über die Packers Offense sprechen. Oh Wunder, oh Wunder. Ich finde, dass in den letzten Wochen beides ziemlich gut funktioniert. Sowohl der Pass als auch der Run. Gerade der Run in den letzten Wochen unglaublich gut etabliert. Ich weiß noch, ich glaube nach Woche 5 musste ich mal so ein paar Packers-Fans so ein bisschen ansprechen und outcallen, wie man da auf Josh Jacobs rumgehackt hat. Der spielt schon eine sehr gute Saison. Jetzt in den letzten Wochen gerade, also das ist schon wirklich sehr, sehr gut gewesen. Ich meine, die ersten 5 Wochen waren vielleicht nicht das, was man gerade, wenn man Aaron Jones abgibt, um ihn zu holen, ja, da, was man da erwartet. Aber in den letzten Wochen, Josh Jacobs war quasi auch häufig dann, wenn der Pass nicht so super funktioniert hat, eine Lebensversicherung. Sehr viele First Downs geholt, sehr viele kritische Situationen für die Packers überstanden, die Drives am Leben gehalten und am Ende halt auch noch viele Touchdowns gescored. Wirklich, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie die Offense auch durchs Playcalling Josh Jacobs einbildet. Das ist wunderbar und ich bin sehr, sehr happy, dass Josh Jacobs ja jetzt ein Green Bay Packer ist. Jordan Love immer wieder ein paar fluky Games dabei gehabt in den letzten Wochen, aber insgesamt immer noch, ja, ist halt der Franchise Quarterback jetzt und ich bin sehr happy, dass das so funktioniert hat. Ich meine, nach letzter Saison, dass man da nicht unbedingt eine ganze Saison anknüpfen kann, war mir schon ziemlich bewusst, muss ich sagen, weil Jordan Love ist ja jetzt wahrscheinlich von den Anlagen trotzdem kein Josh Allen und so weiter. Ich glaube, da müssen wir, mit denen müssen wir ihn nicht vergleichen, aber Jordan Love spielt immer noch solide Football und ist ein guter Quarterback in dieser Liga und ich bin happy, dass wir ja nicht mal ansatzweise da einen Brücken-Quarterback rumstehen haben, wie ganz viele andere Teams, die sich vor der Saison erhofft haben, dass es einen Jordan Love Downfall gibt, weil den gab es auf jeden Fall nicht.
Nee.
So, wie schlägt man sorry, einmal hier Stiefel. Wie schlägt man die Seattle Seahawks? Ich würde sagen, die Seattle Seahawks schlägst du eigentlich, indem du den Ball gut übers Feld bewegst. Die Seahawks sind ziemlich gut in der Passing Defense. Deswegen, ich würde eigentlich viel lieber im Rush ansetzen. Die Rushing Defense der Seahawks ist jetzt nicht die allerbeste, ist anfälliger zumindest als die Passing Defense. Dennoch glaube ich, dass es da schon viele Angriffspunkte gibt. Wir haben mit Jaden Reed jetzt, ich würde sagen, der sich relativ gut als Nummer 1 Receiver durchgesetzt hat in den letzten Wochen. Einen relativ kompetenten Receiver, was gerade auch die Lücken, die Gaps angeht, die gerade die Seahawks immer wieder in der Passing Defense zeigen. Ich habe vorhin mal geguckt, die Seahawks haben die viertmeiste Separation zugelassen von Right Receivern, gerade von Slot Right Receivern. Und ich glaube, da ist Jaden Reed schon jemand, der das sehr gut ausnutzen kann. Und dass es da eine hohe Volume geben wird für einen Jaden Reed diese Woche. Also Fantasy-Besitzer gerne Jaden Reed aufstellen diese Woche. Christian Watson, Romeo Doubs, Tucker Kraft, gerade Tucker Kraft mit dem Ausfall von Luke Musgrave, der hat sich in diese Mannschaft reingespielt, ist nicht mehr so stark wie am Anfang der Saison, aber immer noch ein sehr guter Talent und ich glaube, dass die gerade durch die Luft den Ball bewegen müssen. Ich glaube, Josh Jacobs halt gerade wieder Third Downs, in kurzen Third Downs und halt vor der Goal Line eingesetzt wird. Also ich würde den Ball zumindest gegen die Seahawks dieses Mal lieber durch die Luft bewegen als auf dem Boden. Ich muss es vielleicht jetzt nochmal ansprechen, in der Secondary der Seahawks. Julian Love, immer noch einer meiner Lieblingsspieler von vor 2 Jahren schon. Überragende Saison mal wieder. Überragende Saison. Also da habe ich mich wieder in einen Spieler verliebt, der zum Glück auch das gezeigt hat, was ich vorher dann gesagt hatte. Und ja, also von den Namen her immer noch eine krasse Secondary. Ich meine, Reek Woolen, Witherspoon, Julian Love, sind schon gute Namen bei, aber trotzdem gerne lieber ein bisschen mehr werfen als laufen. Wenn wir auf die andere Seite gucken, falls Kenneth Walker nicht spielen sollte, wovon ich ausgehe, aber ich habe noch ein bisschen Schiss vor Kenneth Walker, muss ich sagen, weil der gefällt mir eigentlich schon echt gut, auch wenn er jetzt nicht die krassesten Zahlen hat in dieser Liga. Von einem Zach Charbonnet habe ich nicht mal ansatzweise Angst. Ich glaube, da ist unsere Defense, gerade auch in den letzten Wochen, die Rush-Defense war eigentlich relativ stabil. Ist die beste Rush-Defense seit Jahren von den Packers. ich bin immer noch nicht mega zufrieden, aber es ist die beste Rushing-Defense seit Jahren, weil wir waren immer im untersten Liga-Drittel, wahrscheinlich sogar im letzten Liga-Viertel immer gewesen. Und ja, dieses Jahr bin ich ziemlich zufrieden. Also gerne gegen Zach Charbonnet habe ich keine Angst. Wo man aber natürlich aufpassen muss, die Passing-Offense der Seahawks ist krass gut. Geno Smith darf man den Ball nicht zu lange, dass man das sagt, ne? Also vor 3 oder 4 Jahren, Geno Smith darf den Ball nicht einfach lange in die Hand geben. Ja, also er kann die Drives am Leben halten, er kann Plays am Leben halten. Ich meine, mit Smith und Jigba, mit Metcalf und auch mit Tyler Lockett, der jetzt vielleicht, ich habe gestern noch einen Tweet gelesen, Tyler Lockett ist washed, da hat man die ganzen Statistiken von Lockett mal aufgezeigt. Das ist auch kompletter Quatsch. Selbst ein Tyler Lockett, wenn er da, weiß ich nicht, 6 Receptions hat in einem Spiel, der kann die immer noch ein Spiel alleine gewinnen. Das ist immer noch ein Spieler, der ein ganz verdienter Spieler in dieser Liga und dann so einen Quatsch zu erzählen, ja, weiß ich nicht. Aber auch unsere Passing Defense ist ziemlich gut. Xavier McKinney ist ein absoluter Ballhawk. Wenn Evan Williams spielt, der noch questionable ist, ich meine, da hat man wieder. Ja, bin ich happy, dass sie den gedraftet haben. Jay Alexander, Keyshawn Nixon ist da ein bisschen mein Sorgenkind in der Secondary, aber du wirst es gegen die Seahawks nicht verhindern können, dass sie den Ball bewegen, gerade durch die Luft. Deswegen, du musst den Run eindämmen. Das ist auf jeden Fall der Way to go für die Packers. Also, die Seahawks müssen den Ball durch die Luft bewegen, die Packers eigentlich auch, würde ich sagen. Und ich gehe davon aus, dass beide das hinbekommen werden. Ich gehe davon aus, dass in diesem Spiel zumindest mehr Punkte fallen werden als bei den Steelers gegen Eagles. Und am Ende würde ich sagen, dass die Packers wahrscheinlich leichter Favorit in diesem Game sind. Auch wenn die Packers erst ein Team über 500 geschlagen haben. Ich gehe davon aus, dass die Packers dieses Spiel gewinnen werden. Ich gehe davon aus, dass gerade die Offense von den Packers ein bisschen solider ist als die von den Seahawks. Und ja, wenn man nur ein bisschen anfälliger ist gegen den Pass, vielleicht ein, zwei Takeaways kriegen die schon hin. Ich glaube, dass McKinney vielleicht wieder eine Interception haben wird. Und ja, vielleicht lässt Zach Charbonnet vielleicht nochmal einen Ball fallen. Ich glaube schon, dass man gerade auch durch das Turnover-Battle. Ach, was ich noch ansprechen wollte, ganz vergessen. Die Seahawks haben zwar keine gute Run-Offense, aber vor der Goal-Line sind die sehr, sehr stark, was die Red-Zone-Offense im Run angeht. Ich glaube, da hat man als einziges Team in der unteren Hälfte der NFL nach Yards, hat man trotzdem Double Digits in Touchdown-Scored per Run. Also da vor der Goal-Line muss man auf jeden Fall den Run sehr, sehr respektieren bei den Seahawks. Ich habe mir vorletzte Woche habe ich ein Video davon gesehen, von den Rushing Touchdowns der Seahawks. Da sind schon überragende Plays in der Red Zone mit bei. Also zufälligerweise da mal ein Video gesehen. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. So, was ich jetzt sagen wollte. Ich glaube, die Packers gewinnen dieses Footballspiel. Und ich glaube, dann kann man auf jeden Fall schon mal für die Playoffs buchen. Und ja, ich hoffe auch, dass die 49ers dann nicht mehr reinkommen werden danach.
Ich will ja die Welt brennen sehen. Und eine Welt, in der, nein, warte, eine Welt, in der die Jets sind ja schon raus, die Bengals, die Dolphins, die Packers und die Cowboys nicht in die Playoffs kommen, fände ich schon ziemlich geil. Und da wird natürlich ein Seahawks-Sieg würde da auch was für tun, aber halt nur für das 49ers-Ding und nicht für das Dallas-Ding. Wenn Dallas damit noch irgendwie am Leben bleibt, da habe ich keinen Bock drauf. Ich hoffe ja, dass Dallas, weil sie spielen gegen Carolina, eliminiert werden sie diese Woche nicht, aber warte mal ab. Ja. Ich gehe kurz, mach was kurz. Ich gehe mit den Packers.
Ich glaube schon, dass man das bessere Footballteam ist, ne? Also.
Ich glaube auch, dass ihr den besseren Quarterback habt. Auch kein Disrespect an Gino an der Stelle, ne? Aber ich glaube, dass wir von Gino vielleicht noch 2-3 Jahre gute Production sehen werden. Wahrscheinlich straft er mich jetzt Lügen und spielt noch 5 Jahre auf Top-Niveau und gewinnt einen Super Bowl. Aber das wollte ich nämlich auch noch ganz kurz sagen, bevor wir zum restlichen Tipps kommen.
Ich möchte aber eben eine Sache fragen. Findest du, dass Jordan Love eine bessere Saison spielt als Geno Smith?
Ja.
Was?
Da denke ich, ja. Finde ich. Ich finde, Jordan Love spielt eine sehr gute Saison. Vor allem, wenn man überlegt, wo er herkommt, verletzungsmäßig, ne? Und wie viel weniger Spiele er hat. Ich finde, es nimmt sich nicht viel, aber ich würde schon sagen, dass ich Jordan Love davor sehe.
Okay.
Nee, ich finde, weil du auf Julian Love angespielt hast, unser Podcast bildet halt schon seit 3 Jahren die Dreifaltigkeit des Predictions-Machens ab, ne? Ja. Wir haben einen mit Finn, der so mal richtig ist, mal ins Klo greift. Wir haben so einen mit dir, der eigentlich teilweise sehr gute Predictions hat. Und wir haben einen wie ich, der eigentlich ständig ins Klo greift. Das ist so die Dreifaltigkeit des Predictions-Machens. Und deswegen auch da draußen, Sportwetten machen ist scheiße. Nur mal so, da haben wir unseren Bildungsauftrag erfüllt. Weil es kann sein, dass ihr ein Tom seid, es kann aber auch sein, dass ihr ein Tim seid und dann verliert ihr euer ganzes Geld. So, was nicht heißt, dass ich Sportwetten mache. Vielleicht auch aus dem Grund. Vielleicht ist es auch aus dem Grund, aber gut. Kommen wir zum Tippspiel.
Ja.
Die 19 Uhr Spiele, die wir hier komplett haben liegen lassen. Carolina gegen Dallas.
Ich gehe auf Carolina.
Ich sag Dallas, okay. Tennessee gegen Cincinnati?
Wenn der Spiel nicht gewinnt, dann bin ich durch. Die Bengals.
Bei mir ist es jetzt auch ein halber Wunschtipp, ne? Weil.
Ja.
Aber Tennessee, ich traue denen das sogar zu mit Callahan. Gegen sein altes Team?
Ja. Ist Joe Burrow good to go? Ist er dabei?
Oh, das habe ich gar nicht gelesen, aber ich gehe auf jeden Fall mit Tennessee. Will Levis Masterclass. Mario Man. Mario Man macht das. New York Giants gegen Baltimore Ravens.
Baltimore.
Ja.
Auf die Giants-Tipp ist ganz zivil.
Ja. Richtig schönes Highlight-Spiel. Jacksonville Jaguars gegen New York Jets. Mac Jones gegen Aaron Rodgers.
Ey, das ist ein Footballspiel, das will ich mir nicht angucken. Ne? Ich gehe mit den Jets.
Ja. Cleveland Browns gegen Kansas City. Mogelt sich Kansas City auf 13 Siege?
Ja.
Ja, ich glaube auch. Houston gegen Miami.
Ich gehe auf Houston.
Ja, dass ich auf Houston gehe, ist, glaube ich, klar, oder? Ja. New Orleans gegen Washington.
Ich gehe auf die Saints. Ich weiß nicht, wieso.
Ja, kann ich verstehen?
Gegen die Defense?
Ich gehe auf die Commanders. Chargers gegen Buccaneers.
Das ist der späte Slot schon, ne?
Ja. Naja, das sind jetzt die 22 Uhr Spiele. Die beiden, die wir noch, kommen jetzt noch, die wir noch nicht.
Genau. Chargers, Bucks. Ich gehe auf die Chargers.
Ja, ich auch. Arizona zu Hause gegen New England.
Auf die Cardinals.
Ja, ich möchte aber trotzdem festhalten, dass ich finde, dass man New England zumindest Stand jetzt gratulieren kann zu Drake May. Der sieht schon ordentlich aus. Das Team drumherum ist halt Bockmist, ne? Da muss man halt die nächsten Jahre jetzt mal rein investieren. Und dann haben wir, warum auch immer, ich bin manchmal nicht so ganz up to date, warum die NFL manchmal Dinge macht und manchmal nicht Dinge macht. Wir haben warum auch immer ein Monday Night Football Game. Ein doppeltes, Doubleheader.
Ja. Obwohl es ja gar kein Header ist, gleichzeitig.
Ja, gleichzeitig, ja. Wir haben erstmal Minnesota gegen Chicago, habe ich hier stehen.
Ja, das gewinnen wahrscheinlich die Vikings.
Ja, ich gehe auch davon aus. Und dann haben wir Las Vegas gegen Atlanta.
Ich gehe mit den Falcons.
Ja, ich gehe mit den Falcons.
Ich hasse es, die Falcons zu mögen, ne? Da wird man so häufig enttäuscht, weil man irgendwelche Spiele. Also die Falcons verlieren reiheweise Spiele gegen Teams auf ihrem Level, so, die vielleicht ein bisschen besser sind als die Falcons, da gewinnen die gar nichts. Das geht mir immer total auf den Senkel.
Mir fällt eine Sache auf, Tom, über die wir noch nicht geredet haben. Vielleicht können wir das jetzt ganz kurz noch am Ende machen.
Ja.
Vielleicht warten einige Zuschauer auch schon drauf. Berlin. Wir haben noch gar nicht über Berlin geredet. Ja. Hatte ich auch schon wieder voll vergessen, ist mir jetzt währenddessen eingefallen, die NFL kommt 2025 nach Berlin in unsere Hauptstadt und wie Finn es mir so schön geschrieben hat, ich freue mich schon auf die Berliner Lederhosen. Olympiastadion, gut für NFL oder schlecht? Was sagst du?
Die Stadt natürlich mega gut für NFL.
Hauptstadt?
Und vor allem, also man kann ja Berlin finden, wie man will, aber Berlin ist ja trotzdem auf jeden Fall eine Stadt, wo wo du jede Kultur findest, wo du Party machen kannst, wo was gerade für Amerikaner, die hier rüber jetten und einfach eine Stadt sehen wollen, wo, also da ist Berlin viel, viel besser als Frankfurt.
Ja.
Also Frankfurt als Stadt ist ja eigentlich, also muss man nicht unbedingt gesehen haben, sag ich mal so.
Ich frage mich, was manche Amis sich gedacht haben, die vor 2 Jahren nach Frankfurt gekommen sind und im Frankfurter Bahnhofsviertel gelandet sind.
Ja, das ist für die ja so ähnlich wie zu Hause, sag ich mal.
Ja, okay.
Überspitzt gesagt. Berlin ist als Standort überragend für die NFL. Über das Fußball, das ist ja eigentlich ein Fußballstadion oder ein Leichtathletikstadion. Ich glaube nicht, dass das ist wahrscheinlich nicht prädestiniert für American Football. Ich glaube aber trotzdem, dass es den Amis, also den Deutschen ja sowieso, die kaufen ja sowieso Tickets überall, wenn die NFL rüberkommen, das wäre denen scheißegal, wo die spielen. Aber auch die Amis, denen ist das kommt denen egal. Ich glaube, für uns, es kommt wahrscheinlich auch eher vom Fußball, dass wir diese Leichtathletikstadien nicht so geil finden, wegen der Tatanbahn und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das dem Football gar nicht so viel abtun wird. Ich glaube, und außerdem der Platz da drumherum, um das Olympiastadion, der ist überragend für Football. Das ist so weitläufig, du kannst da alles aufbauen. Die NFL ist gefunden, das weiß ich für die NFL, das ist wunderbar. Also ich habe da nichts gegen einzuwenden.
Ja, voll. Ich bin da voll bei dir. Ich muss dazu auch sagen, durch meinen Background, dass ich aus Braunschweig komme und die New Yorker Lions auch öfter gesehen habe live, es ist ein kleineres olympisches Stadion, es ist kein Olympiastadion, aber es ist ein kleineres Leichtathletikstadion, genau, so kann man es nennen. Aber ich habe das Gefühl, dass es Football vielleicht sogar eher hilft, weil du die Teamzones einfach größer machen kannst, nach hinten raus. Ja. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Du hast halt viel mehr Platz für irgendwas, um es da aufzustellen und für die Cheerleader wird es, glaube ich, sehr gut sein, sehr cool sein, weil die, glaube ich, das ganze Spiel auf der Tatanbahn da Alarm machen können. Und ja, deswegen, ich glaube, dass wir ein cooles Spiel, dass wir eine coole Woche erleben werden, wenn die NFL nach Berlin kommt. Ich glaube, ich fand, es ist auch mal an der Zeit und ich kann auch von der NFL verstehen, weil du durch Berlin ja auf einmal den ganzen osteuropäischen Markt auch erschließt. Also Football-Fans aus Polen, aus Tschechien, aus der Slowakei, die werden dann wahrscheinlich eher nach Berlin jetzt kommen, als dann an anderen Standorten oder auch, keine Ahnung, wen kann man da noch nennen? Für Dänemark ist es auch näher dran, ne? Als die anderen beiden, das muss man auch sagen. Also du hast mit München alles richtig gemacht, weil du so diesen südmitteleuropäischen Raum, so Österreich, Schweiz und Co. erschlossen hast, Italien, oberes Italien. Du hast mit Frankfurt den Westen wahrscheinlich auch mit angezogen. Da werden bestimmt auch niederländische Fans gewesen sein oder belgische Fans oder französische Fans. So, und du hast jetzt mit Berlin, nimmst du jetzt zu halb den Norden und zu halb den Osten mit. Mit anderen Worten, ich warte noch auf das NFL-Spiel im Volksparkstadion. So, gut. Damit können wir es, denke ich, mal abschließen. Ach ja, vielleicht noch ganz kurz, Madrid kriegt ein Spiel. Da können wir, muss man sagen, war erwartbar. Das neue Santiago Bernabeu ist eine Multifunktionsarena. Ja. Ich kann auch jedem da empfehlen. Da gibt es ein gutes Video auf YouTube von Real Madrid selber, wo sie gezeigt haben, was mit diesem Stadion alles möglich ist und was sie auch so vorhaben. Da war auch Basketball mit dabei, da war Konzerte logischerweise. Wird Football dabei sein. Das ist jetzt auch der Austragungsort. Das wissen wir ja jetzt auch seit vorgestern des WM-Finals 2030. Also das ist auf jeden Fall auch ein gutes Stadion. Und ich bin mal gespannt, weil wir haben jetzt bisher jetzt 4 internationale Spiele, die vergeben wurden. Die 4 nach Europa, 2 nach Tottenham, 1 nach Madrid. Also auch gut, dass Spanien 1 aus England bekommen hat und nicht von uns. 1 aus Deutschland. Und dann bin ich mal gespannt. Ich denke mal, Mexiko wird noch ein großer Kandidat sein, wieder für ein Spiel. Ja. Weil das Azteca ist ja jetzt fertig für die WM26. Dann denke ich mal, Brasilien wird wahrscheinlich wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das war. Da hast du vielleicht eher was mitbekommen. Aber ich weiß nur, dass sie nicht twittern konnten.
Ja, also die waren schon stark eingeschränkt, auch trainingsmäßig und so weiter. Was ich mitbekommen habe, ist, dass die zumindest überlegen, ein Spiel, also die wollen auf jeden Fall einmal in Südamerika bleiben, ob die vielleicht in ein anderes Land gehen als Brasilien, obwohl das meiner Meinung nach keinen Sinn machen würde, weil Brasilien schon das footballbegeisterte Land ist da.
Einmal das und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch mit der stabilste, wenn man sich jetzt mal, und das mit den besten Stadien vor allem, wahrscheinlich vor allem das Stadion.
Das auf jeden Fall.
Also wenn ich jetzt an argentinische Fußballstadien denke, alles Tempel, aber nichts, wo ich die NFL drin sehe zum Beispiel.
So. Sicherheit denken 1000.
Ja, eben. Nee, und wenn man ehrlich ist, was ich spannend fänden würde, wäre, wenn sie nach Australien gehen nächstes Jahr für ein Spiel.
Irgendwann wird es soweit sein, ja.
Ja, Australien, Japan ist, glaube ich, jemand, den wir auf der Liste haben müssen
Ja.
für diese 12 Spiele, weil Japan riesen US-Sportkultur, also nicht nur Football, sondern auch Baseball und alles.
Baseball riesig, ja.
Ja, voll. Und wenn du da halt Westküstenteams hinschickst, ne?
Die machen das
Keine
Ding voll, hundertprozentig.
weite Reise, wenn man ehrlich ist. Also ja, Timezone schon, aber die Reise über Pazifik ist ein Klacks. Also, ja. Wenn Donald Trump jetzt nicht US-Präsident geworden wäre, hätte ich vielleicht auch China in den Raum geworfen, aber ich glaube, durch Donald Trump hat sich das jetzt erstmal wieder erledigt. Ja, und dann bin ich noch gespannt, ob in Europa noch was dazu kommt. Ich habe ja viel über Dublin gehört. Warst du damals dabei beim Europa League-Finale? Ja, ne?
Ja, war
Wie
ich.
fandest du das Aviva Stadium? Meinst du, da kann man Football drin spielen? Also, College spielt da ja schon.
Ja, also auf jeden Fall. Ich finde nur, also baulich ist das absoluter Bockmist. Diese tiefe Seite da. Also
Ja, ihr saßt da auch, ne? Wenn ich es richtig im
ja.
Fernsehen gesehen habe. Ihr
Ja.
standet da.
Ja. Nee, das war, also ich finde das Stadion an sich richtig cool, aber ja, ist einfach ein ganz komischer Bau. Aber also Football spielen kannst du da schon.
Sonst fände ich Frankreich noch spannend. Auch großer Markt im Football, große
Glaubst
Stadien.
du, was glaubst du, wie weit geht das noch? Also, wie viele Spiele werden
Also sie haben
irgendwie.
ja gesagt, dass es 12 Spiele werden sollen, auf lange Sicht.
Ja. Wie findest
So,
du
und
das?
wenn man, ich finde es nicht schlecht, ehrlicherweise. Ich finde, die NFL sieht sich als globale Liga, dann muss man auch die globalen Märkte ansprechen. Und
Das ist absolut richtig.
ich
Wir
finde
wissen
es
aber
auch.
beide, sobald das eine Fußballliga macht, dann gehen wir aber auf die Barrikaden. Junge, Junge.
Ja, aber das liegt ja auch daran, wenn du guckst, dass das anders gewachsen ist. Das sage ich
Ja.
gerne dann immer wieder, wenn ich mit Fußballfans über Football diskutiere. Ich bin ja nun auch, wir beide sind ja nun auch große Fußballfans, da machen wir ja auch kein Geheimnis draus, ne?
Ja.
Aber Fußball ist eine historisch gewachsene Sportliga. Die
Ja.
Vereine Hamburg, Leverkusen, ne, bleiben wir bei unserem Verein, die sind nicht gegründet worden mit dem Ziel, Geld zu machen. Die sind gegründet worden mit dem Ziel, dass Leute in ihrer Freizeit, gerade Leverkusen zum Beispiel, ist gegründet worden, damit die Werksmitarbeiter sich nicht Gedanken machen über die Probleme im Werk, sondern ein bisschen Fußball spielen. So, wenn man
Richtig.
ehrlich ist, ne? So, Hamburg ist gegründet worden zum Spaß zum Fußballspielen. Da hat niemand den Purpose Profifußball. Die NFL ist gegründet worden von 6 Millionären, um ihre Produkte zu bewerben. So,
Money.
das ist schon immer eine Marketingliga gewesen. Und bei einer Marketingliga verstehe ich es, dass sie sagt, wir gehen in andere Länder. Und es ist nun mal so, dass es einfach auch die Kultur dafür schon ewig gibt. London-Spiele gibt es seit 2007 und ich weiß, dass auch damals Amerikaner auf die Barrikaden gegangen sind. So. Aber jetzt, 17 Jahre später, juckt es halt keinen mehr oder bald 18 Jahre. So. Und ich glaube einfach, dass die Teams geködert werden mit Geld. Das wird so sein. Denen wird gesagt, wenn ihr kriegt, ist ja in London auch schon so und in Deutschland, die kriegen mehr Erlöse, wenn sie ihr Heimspiel aufgeben. Und ich glaube, dass auf lange Sicht vielleicht sogar sich das Modell durchsetzen wird, dass sie dann ihren Season-Ticket-Holdern sagen, hier, ihr habt hier die Möglichkeit vergünstigt, an alles zu kommen. Weil die NFL ist ja auch nicht blöd. So. Und man muss dazu sagen, die NFL ist nun mal eine Marketingliga. Ich meine, keine andere Liga, die Bundesliga hätte kein einziges Mal Taylor Swift auf der Tribüne gezeigt bei der TV-Übertragung. Sind wir mal ehrlich. Weil die das gar nicht erkannt hätten. Die NFL ist eine Marketingliga, die NFL wird immer eine Marketingliga sein. Und die NFL wird, glaube ich, auch auf lange Sicht ihre internationalen Spiele nutzen, um andere Märkte zu erschließen. Also ich stelle mich auch schon auf das NFL-Spiel in Arabien ein und da mache ich keinen Witz. Also. Wenn Saudi-Arabien ist ein extrem, kommt jetzt auch im Zuge der Weltmeisterschaft auf, ist für die westliche Welt ein extrem wichtiger Partner. Und die werden auf lange Sicht, werden die ihr Footballspiel kriegen. Da bin ich sehr von überzeugt. Weil das ist auch genauso die Jahreszeit, wo die NFL spielt, wo man in Saudi-Arabien Sport machen kann. Also ich sehe das durchaus, dass Saudi-Arabien eins der Stadien, was sie bauen werden, als Multifunktionsarena bauen wird und dass wir dann ab den 2030ern irgendwann mal ein Spiel in Saudi-Arabien kriegen werden.
Ich glaube auch, das dauert nicht mehr lange.
Ja.
Das hast du richtig gut gesagt, weil ich sehe das komplett genauso. Ich habe das nochmal so leicht angestoßen, um das vielleicht genauso mal in den Raum zu stellen, weil eigentlich, du hast richtig gesagt, bei der NFL, da geht es eigentlich nur darum, Geld zu machen. Und das macht man genau, indem man in andere Länder geht, wo Football vielleicht zwar schon groß ist, aber noch nicht die Nummer eins und neue Märkte erschließen. Also das ist das A und O der NFL. Und
also der Fakt, dass du NFL-Teams mit McDonald's-Filialen vergleichen kannst in vielen Punkten, weil es ja beides Franchises sind.
Richtig, ja.
So, allein das zeigt es ja, oder mit dem System McDonald's zum Beispiel. Du kannst Schalke 04 nicht mit McDonald's vergleichen.
Das ist wahr.
So, außer, dass sie beide schlechte Produkte auf den Platz bringen. Aber das ist ja was anderes. haben wir noch einen Schalke-Diss am Ende gehabt, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schuh an der Stelle. Haben wir noch über die internationalen Spiele geredet, sehr gut. Wir machen es, denke ich mal, diesmal quick and dirty. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hast du noch was, Tom?
Nee, mach du.
Dann, das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Ciao.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.